Vater im Himmel, durch Jesus Christus danke ich dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der nahe ist. Ein Gott, der uns sucht. Ich bin überwältigt immer wieder, wenn ich daran denke, dass du, der große Gott, der Schöpfer vom Himmel und der Erde, uns kleinen Menschen suchst, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Danke. Danke, dass du uns auch heute Morgen begegnen möchtest und wir wollen uns einfach jetzt öffnen für dein Reden und dich bitten, sprich du zu uns, begegne du uns so, dass wir dich verstehen können. Schenk du Trost, Ermutigung, Ermahnung, das, was wir jedes Einzelne brauchen. Danke, dass du ein realer Gott bist, dass wir nicht einfach ins Leere beten müssen. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Wie kann ich als ganz normaler Mensch, durchschnittlicher Mensch und Christ so glauben, dass ich genug glaube? Wann kann ich nach dem Beten sagen, jetzt habe ich genug geglaubt, jetzt werden meine Gebete erhört? Wie viel muss ich überhaupt glauben, damit Gott meine Gebete erhören kann? Oder verlangt Gott vielleicht zu viel von mir? Braucht es nicht einen gewaltigen Glauben, damit Gott mich ernst nehmen kann, damit er meine Gebete erhört? Solche Fragen beschäftigen uns heute Morgen. Wir sind mitten in der Serie Abenteuer Gebet und in den letzten Predigten haben wir verschiedene Blockaden und Hindernisse gesehen, die uns im Weg stehen. Und wir haben gesehen, wie wir diese Hindernisse beseitigen können, damit wir das Gebet wieder als Abenteuer erleben dürfen. Ein Abenteuer, in dem wir neue Schätze entdecken können. Und heute stehen wir in diesem Bild vom Dschungel vor großen Felsen und das Thema lautet, zu viel verlangt. Wie viel Glaube ist denn nötig? Viele Menschen haben aufgehört zu beten, haben es aufgegeben, haben gesagt, Gott hört eh nicht auf mich, ich glaube nicht genug. Ich warte mal, bis mein Glaube so richtig wächst und dann fange ich wieder an zu beten. Um Antworten zu finden auf diesen Fragen, arbeiten wir wieder mit dem Bild vom Dschungel und durch diesen Dschungel bewegen wir uns auf einen ganz schmalen Weg, durch den Dickicht. Und irgendwann kommen wir zu einem Felsen und gehen wir an diesem Felsen vorbei. Und dieser Weg ist der Weg durch die Bibel. Hier ist die Zeit vor Christus und nach Christus. Und wir wollen verschiedene Personen aus der Bibel anschauen und fragen, hey, wie haben denn diese Leute gefragt, dass Gott ihre Gebete so wunderbar erhört hat? Und wir gehen ganz hinten zurück, 2000 vor Christus, bei Abraham und Sarah. Die waren nicht irgendwelche Gläubige, man weiß von ihnen, ja, die werden als Vater und Mutter des Glaubens bezeichnet, oder? Und wir wollen schauen, ja, wie haben denn diese Leute geglaubt, dass Gott ihre Gebete erhört hat? Und dann weiter, 1500 vor Christus, bei Mose, oder auch ein großer Mann Gottes, und wir fragen, ja, wie war sein Glaube? Wie hat er denn geglaubt, dass Gott ihm geantwortet hat? Und dann kommen wir im Neuen Testament, schauen wir einen Vater an und sein Glaube und wie Gott seine Gebete erhört hat. Dann schauen wir eine ganze Gemeinde, die betet. Und am Schluss schauen wir wieder ein paar interessante Personen, die etwas erlebt haben. Der Himmel hat sich über ihnen geöffnet und Gott ist ihnen begegnet. Das ist die Vorgehensweise heute und wir fangen gleich an, ganz vorne bei Sarah. Und der erste Bibeltext ist eine zusammenfassende Rückblende im Neuen Testament. Im Heft sind wir auf Seite 19. Und hier im Hebräer 11, Vers 11, lesen wir von Sarah, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Das steht durch den Glauben. Die Bibel zeigt immer wieder, dass der Glaube eine wichtige Rolle spielt beim Beten. Dass Glauben relevant ist, wenn wir erhörlich beten wollen. Aber von welcher Qualität ist denn dieser Glaube von Sarah? Wie groß ist der Glaube? Und hier lesen wir als Antwort, sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Biblischer Glaube ist folglich Vertrauen in Gottes Treue. Nicht ständig fokussieren, ja, wie groß ist denn mein Glaube und oh, mein Glaube ist heute nicht so groß, also ich komme nicht weiter, sondern ich schaue auf Gottes Treue. Ich fokussiere mich auf Gott und auf seine Treue und sage, ja, mein Glaube ist begrenzt, aber er ist treu. Er kann geben, er kann antworten, er kann wirken. Fokus ganz auf Gott und seine Treue ausgerichtet. Und in diesem Input werden wir immer wieder sehen, es geht nicht um einen großen Glauben, es ist eine große Anstrengung oder Konzentrationsleistung, Konzentrationsübung. Im Sinne, ja, man muss sich wirklich konzentrieren und immer dranbleiben und sich anstrengen und dann ist mein Glaube genug groß. Nein, es geht gar nicht um das. Es geht um das kindlich einfache Vertrauen in die Treue Gottes. Der Gott, der gesagt hat in der Bibel, er will uns nahe sein, er will mit uns reden. Ich vertraue ihm, um das geht's. Und wir sehen hier, es ist nicht Sarahs Glaube an ihren Glauben, sondern das Festhalten an der Treue Gottes. Sie hat sich nicht ständig so ein Baby vorgestellt und immer ein Baby vor Augen gehabt und jetzt kommt es irgendwann. Nein, das ist eine falsche Vorstellung vom Beten. Das nennt man Suggestion oder weiß ich was. Aber hat mit Beten gar nichts zu tun. Es gibt übrigens auch viele ganz gläubige Menschen, die im Glauben gebetet haben und kein Kind bekommen haben. Und wir werden im fünften und sechsten Gottesdienst auch diese Fragen anschauen. Wie ist das mit unerhörten oder anders erhörten Gebeten? Wie gehen wir damit um? Jetzt blättern wir in der Bibel rückwärts und stoßen auf jeden Bibeltext, wo wir schauen, wie das genau passiert ist mit Gott und Sarah und mit ihrem Glauben. Am Ort des Geschehens. Und wir sind im 1. Mose 18, die Verse 11 und 12. Und dort lesen wir, Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Was mich erschreckt und zugleich fasziniert ist, im Neuen Testament lesen wir, Sarah glaubte und sie wird gelobt für ihren Glauben. Und im Alten Testament, am Ort des Geschehens, lesen wir, Sarah lachte. Na, was sollen wir jetzt sagen? Glaubte sie oder glaubte sie nicht? Sie glaubte und lachte. Sie glaubte und war gleichzeitig auch verunsichert und meinte, ja, ziemlich komisch. Ich habe, also menschlich gesehen, kann ich keine Kinder mehr bekommen. Schon speziell. Beides. Und wir sehen hier, das passt beides zusammen. Sie glaubte und sie lachte. Biblischer Glaube lässt das Menschliche zu. Volles Vertrauen in Gottes Treue kann auch von Unsicherheit begleitet werden. Und Gott wird damit fertig. Er sagt nicht entweder oder, sondern okay, ich schaue, in welche Richtung geht das überhaupt. Wie sieht das Herz dieser Person aus? Vertraut diese Person mir? Trotz Zweifel, trotz Unglauben vielleicht? Wenn ja, dann kann ich wirken. Und wisst ihr, das macht mir Mut, wenn ich realisiere, auch die Glaube von Sarah war nicht, ja, wir hätten uns vorgestellt, gewaltig, also überhaupt kein Zweifel, alles klar, okay, Gott hat das so gesagt, ich glaube sofort, wunderbar. Nein, ganz menschlich, ganz normal und das macht mir Mut, weil ich auch mithalten kann. Ich weiß, okay, also solch einen Glauben kann auch ich haben. Und diese heimliche Lachen oder diese Unsicherheit ist für Gott doch ganz verständlich. Er weiß, wie wir funktionieren. Wir sind ja Menschen. Und es macht ihm wirklich keine Mühe. Er kennt das aus der Zeit mit Sarah. Und ich glaube, das ist deine und meine Chance bei Gott. Wir dürfen so zu ihm kommen, so wie wir sind, auch mit unseren Fragen, mit unseren Unsicherheiten und sagen, ja, ich glaube und ich will noch mehr glauben, aber da sind auch meine Zweifel, auch mein Unglaube. Nein, im nächsten Schritt schauen wir bei Abraham, dem Mann von Sarah und sein Glauben und vielleicht sagen wir, ja gut, der Abraham ist der Vater aller Gläubigen, bei ihm gäbe es vielleicht mehr Glaube. Wir lesen in Jakobus 2, 23, und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Wow. Dass Gott sagt, hey, der ist mein Freund, meine Freundin. Unglaublich. Und hier heißt es, Abraham glaubte Gott. Und wir gehen jetzt wieder zurück im Alten Testament und gehen wir zum Ort des Geschehens und schauen wir, ja, wie war es dann genau? Und in 1. Mose 17, 17 lesen wir hier, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, ja, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Ist das überhaupt noch möglich? Also, wie soll ich denn das verstehen? Was mich erneut erschreckt und fasziniert ist, im Neuen Testament wird Abraham als Glaubenshelden vorgestellt, Vater aller Gläubigen. Und hier heißt es, er lachte, er fiel auf sein Angesicht, also der konnte nicht mehr weiter vom Lachen. Also der hat gesagt, okay, also wirklich, habe ich richtig gehört? Ist das überhaupt, ist wirklich komisch, was du da sagst. Wir sehen beides, er glaubte und lachte. Vertrauen in Gottes Treue und gleichzeitig Verunsicherung und Fragen und Zweifel und zum Teil Unglaube. Und Gott sagt, ich kann damit leben. Ich weiß, wie ihr Menschen funktioniert. Lachen hat auch Platz bei Gott. Wir sehen, beten mit großem Glauben ist dann auch für mich und auch für dich nicht etwas Unmögliches. So wie Abraham und Sarah geglaubt haben, kann ich auch glauben. Ist keine Überforderung, es ist nicht zu viel verlangt. Und spannend, diese Menschen nennt Gott Freunde Gottes und die erleben Gebetserhörungen unglaublich, weil sie Gott vertraut haben. Einmal mehr sind wir im Abenteuergebet unterwegs und wollen Hindernisse und Lügen beseitigen. Und eine dieser Lüge ist, dass wir noch mehr glauben müssen, damit Gott unsere Gebete hört. Aber es geht gar nicht um das. Eine Lüge über einen kaum zu erreichenden Glauben und erst dann erhört Gott unsere Gebete. Ich wünsche mir, dass wir heute befreit werden zum abenteuerlichen Gebet, dass wir sagen können, nein, ich glaube dieser Lüge nicht. Ich mache mich auf den Weg im Wissen. Gott hat den Weg durch den Dschungel schon befreit durch Jesus Christus. Der Weg ist frei. Ich kann beten. Niemand wird mich fragen, ob mein Glaube so groß ist oder so klein, sondern es geht um mein Vertrauen in Gottes Treue. Wir gehen nun weiter auf diesem Weg zu Mose 1500 vor Christus und wir lesen von seinem Glauben in Hebräer 11, 27. Durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Erneut fragen wir uns ja, wie war denn der Glaube von Mose? Ein großer Mann Gottes, hat viel mit Gott erlebt, viele Wunder. Und hier lesen wir, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Er fokussiert sich nicht auf den Inhalt, seiner Gebete und sagt, jo, jetzt muss ich die ganze Zeit an Milch und Honig und an Kanaan denken und dann kommt's, sondern er fokussiert sich auf Gott. Er stellt sich Gott vor seinen Augen und sagt, auch Gott, auch wenn ich dich nicht sehe, ich weiß, du bist vor mir und ich schaue auf dich, auf deine Treue und das ist das Einzige, was zählt. Das macht sein Glaube aus. Nicht eine Konzentrationsübung, eine Technik, nein, sondern eine ganz persönliche Beziehung mit diesem Gott. Ja, es darf einen Teil geben in unserem Beten, wo wir Gott im Voraus danken für das, was er uns geben wird. Im Glauben sagen, ja, ich glaube, Jesus, dass du mir das schenken willst, ich danke dir jetzt schon dafür. Aber das Wichtigste beim Beten ist nicht das Fokussiertsein auf den Inhalt, sondern auf den Geber oder nicht auf das, was er mir gibt. Gott, gib mir, gib mir, gib mir, sondern ich schaue zuerst auf den Geber und sage, Gott, ich bin so dankbar, dass es dich gibt und deine Eigenschaften machen mir Mut, von dir etwas zu erwarten. Ich bin auf Gott fokussiert. Und wir werden später im Kurs vom Abenteuergebet lernen, mit einer offenen Bibel zu beten. Und das ist symbolisch und das zeigt uns, wenn wir beten, haben wir in der Bibel ganz viele Zusagen, ganz viele Versprechen und anhand von diesen Versprechen können wir beten und erhörlich beten. Auf unserem Dschungelweg erreichen wir nun den Boden vom Neuen Testament und es geht weiter in einer Geschichte in Markus 9 und dort ist ein Vater und er kommt zu Jesus mit dem kranken Kind. Das Krankheitsbild ist ganz speziell, epileptische Züge, eventuell dämonische Besessenheit. Und das Kind leidet sehr und Jesus kommt dazu und spricht mit dem Vater dieses Kindes über dessen Glauben. Und hier sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So ein ungeschminkter Text. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaubt nun dieser Vater oder glaubt er nicht? Beides stimmt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er glaubt, aber stellt zugleich auch noch Unglauben fest. Und jetzt, wie reagiert Jesus mit dieser Zwiespältigkeit? Sagt er, hey, weißt du was? Geh mal weg und wenn dein Glaube wieder wächst, wenn der Unglaube verschwindet, kannst du wieder kommen mit deinem Kind? Nein, er ist barmherzig. Jesus ist ein barmherziger Gott und sagt, hey, ich merke, dass du auch Unglaube hast. Aber ich sehe auch dein Herz. Du sagst, ich glaube, ich will glauben. Gott sieht das Herz an. Und er heilt das Kind des Vaters sofort. Erneut stellen wir fest, dass in unserer Beziehung mit Gott auch unser begrenztes Menschsein Platz hat. So wie wir sind, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bete ich einfach und denke, ja, wird das wirklich eintreffen? Ich wünsche mir, ich hoffe. Aber manchmal ist mein Glaube so begrenzt, so limitiert und denke, ja, vielleicht. Und Gott nimmt mich trotzdem ernst und sagt, okay, wenn du dran bleibst, ich sehe dein Herz und das zählt wirklich. Als bedürftige Kinder dürfen wir einfach beten zu ihm kommen, mit all dem, was wir haben, was wir noch nicht haben, mit dem Glauben, den wir schon haben, mit dem Unglauben sagen, ja, das bin ich, mehr habe ich nicht, mehr kann ich nicht glauben. Aber eines tue ich, ich strecke mich nach dich aus und will, dass mein Glaube wächst und ich will dich erleben, ich will, dass du meine Gebete erhörst. Das ist, glaube ich, die richtige Haltung. Es geht nicht so sehr auf meinen Glauben darauf an, dass ich ständig Stress bekomme und der Druck komme, oh, ich glaube nicht genug, sondern wie ist meine Beziehung zu diesem Gott, wie sieht sie denn aus? Und das ist erneut ein Signal an dich. Auch du kannst beten. Du hast freien Zugang zu Gott, auch wenn dein Glaube erst am Werden ist oder erst am Wachsen ist. mach weiter, gib nicht auf, bleibe dran und dein Glaube wird noch mehr wachsen, wenn du dich auf diesen Gott einlässt. Wir fragen uns als Menschen oft so, wir denken oft in Extremen. Und dann sagen wir, glauben oder nicht glauben. Glaubt dieser Mensch, hat dieser Vater geglaubt oder hat er nicht geglaubt? Und oft kommt Gott zu uns und sagt uns, weißt du was? In deinem Verstand funktioniert das immer so, entweder oder. Aber bei mir ist das eher eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Und ich sehe beides, das ist dein Leben. Und ich sehe auch Glaube, aber auch Unglaube. Und ich komme damit schon zurecht. Muss nicht alles perfekt sein und der Glaube, weiß ich, wie groß sein. Ich sehe das Ganze. Ich schaue das ganze Bild an. Und das macht mir Mut, zu wissen, Gott kann auch mit dem Lachen von Sarah und Abraham umgehen. Er kann auch mit meinen Zweifeln umgehen. Er nimmt mich an, so wie ich bin, auch wenn ich noch nicht so weit bin. Er hat Geduld mit mir. Er ist barmherzig mit mir und sagt, okay, du bist jetzt an diesem Punkt, aber ich will dich weiterführen. Und wenn du dran bleibst, ich werde dich weiterführen. Ich werde schauen, dass dein Glaube noch mehr wächst. Wisst ihr, oft ist die Gefahr, dass wir blockiert sind und sagen, ja, so ist mein Glaube und ich komme nicht weiter und ich bete also nicht weiter. Aber wenn ich sage, trotz meines Unglaubens, trotz meiner Fragen, ich mache gleichwohl einen Schritt weiter, dann werden wir auch erleben, wie unser Glaube wachsen wird. Um diesen Zusammenhang zwischen Beten und Glauben noch besser zu verstehen, wollen wir weitergehen und schauen, ja, wie ist das genau mit ganzen Gruppen, die beten? Eine ganze Gemeinde, die am Beten ist. Wir denken oft, die ersten Christen, die waren Glaubenshelden, die waren Hammer, oder? Die haben geglaubt und Gott vertraut und weiß ich was. Und Gott hat ihnen die Gebete erhört, eben weil sie so stark im Glauben waren. Schauen wir uns einen Text an, in Apostelgeschichte, und sehen wir den Glauben der ersten Christen. Ist ein Text, hört gut zu, ich muss immer wieder staunen, wenn ich diesen Text lese. Apostelgeschichte 12, ab Vers 6. Der Petrus wird gefangen genommen, und da lesen wir, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, so tief schlaft er, weckte ihn und sagte, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es, und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Merkt ihr? Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen, du irrst, hey, spinnst du eigentlich? Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Die waren erstaunt. Warum denn? Haben die nicht um das gebeten? Unglaublich, oder? Das waren die ersten Christen, große Glaubenshelden, Vorbilder. Schauen wir uns die Details von diesem Text an. Vers 5, die Gemeinde in Jerusalem hört nicht auf, für Petrus zu beten. Das ist ihre Strategie für ihre Befreiungsaktion. Die kommen zusammen und beten. Unglaublich, was für eine große Kraft im gemeinsamen Gebet, im Gemeindegebet liegt. Stell dir vor, die Gemeinde ist am Beten, der Himmel öffnet sich und du bist nicht dabei. Wir verpassen etwas im Fall. Aber diese sind am Beten. Und dann schauen wir uns den Petrus an. Ich staune, dass er so gut schlafen konnte im Gefängnis. Und er wird geweckt. Und dann ist er so verunsichert und sagt, ja, ist vielleicht eine Erscheinung oder kann nicht wahr sein. Also, dass ein Engel zu mir kommt, ist unwahrscheinlich. Petrus war grundsätzlich ein glaubender Jünger, aber exakt hier spüren wir auch sein verunsicherter Glaube, dass er sagt, ja, es könnte schon möglich sein, aber vielleicht war er auch vom Schlaf benebelt, keine Ahnung. Aber wir sehen wieder einen Glauben, den man wieder das menschlich Schwache heftig abspürt. Und trotzdem hört Gott diese Gebete und befreit ihn. Und dann gehen wir weiter und es wird noch lustiger, oder? Rote geht an der Tür, stellt euch mal das Bild vor, sie geht an der Tür und sie glaubt. Sie glaubt, ja, es kann wirklich Petrus sein, es ist Petrus. Und geht zu den anderen und hey, Petrus ist an der Tür. Und was sagen die? Du, stör uns nicht, wir sind gerade am Beten und merken gar nicht, dass Gott ihnen die Gebetserhörung eben gebracht hatte. Und die sagen, hey, du bist von Sinnen, du irrst. Oder es ist sein Engel, eine fromme Ausrede, oder? Glaubten diese Leute oder glaubten sie nicht? Hatten sie einen großen Glauben, ein glaubenserfülltes Beten oder nicht? Wie groß war denn ihr Glaube? Mit den Worten, du musst dich irren, versuchen die Christen die Rote zum Schweigen zu bringen, damit sie weiter beten können. Hallo, schon speziell. Und wir sehen wieder hier, sie glaubten und sie waren verunsichert. Sie wussten nicht, hey, ja, Gott kann schon, aber ja, die wussten nicht so recht. Aber wir sehen hier, biblischer Glaube lässt das Menschliche zu. Volles Vertrauen in Gottes Treue kann auch von Verunsicherung und auch von Unglauben begleitet sein. Und das soll uns Mut machen, indem wir auch realisieren, dass auch unser zögernder Glaube mithalten kann. Gott nimmt uns ernst, auch wenn wir nur so beschränkt sind. Im Teilnehmerheft auf Seite 20 seht ihr dort ein Bild mit einem Punkt, einem kleinen Punkt und einem Baum daneben. Der kleine Punkt symbolisiert ein Senfkorn. Weiß jemand, wie groß ein Senfkorn ist? 1 Millimeter. Und der Senfkornbaum kann bis 2,5 oder 3 Meter hoch wachsen. Und in der Bibel gebraucht Jesus dieses Bild und er sagt, euer Glaube soll wie ein Senfkorn sein. In Matthäus 17, 20 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. So groß, so klein, was ist damit gemeint? Wie sieht ein Senfkorn-Glaube aus? Ich denke, Senfkorn-Glaube ist ein Glaube, der groß ist, aber zugleich bescheiden daherkommt. Ein Glaube, der stark und zugleich unauffällig auftritt. Ein Glaube, der ungeniert eingestehen kann, dass er sich die Erhörung kaum vorstellen kann. Senfkorn-Glauben ist ein Glaube inklusive menschliche Verunsicherung, inklusive menschliches Zurückschrecken. inklusive menschlicher Armut. Senfkorn-Glauben ist ein Glaube, der sich nicht verkrampft eine glaubensvolle Konzentrationsübung auf Erhörung abverlangt. Glaube, der auch das Lachen Sarahs und Abrahams erträgt und überlebt. Glaube, der sagen kann, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zusammenfassend, Senfkorn-Glauben ist nicht auf den großen, spektakulären Inhalt ausgerichtet, sondern auf Gott, der kann. Auf den Gott, der gesagt hat, ich will mit dir in Beziehung treten, ich will mit dir reden, ich will deine Nähe. Deshalb bete ich zu Gott. Du hast gesagt, dass du mich erhören wirst. Aber wie und wann du antworten wirst, überlasse ich vollständig dir. Das ist Senfkorn-Glaube. Ein solcher Glaube, der so menschlich sein darf, ist einladend. Wir merken, auch wir können glauben. Auch wir können Gebetserhörungen erleben. Ich will auch immer mehr ein Beter werden. Ich will auch dabei sein, wenn die Gemeinde betet. Ich will auch meine Prioritäten neu setzen. Wenn der Himmel sich in Folgegebet öffnet, will ich unbedingt dabei sein. Zum Schluss unserer Reise durch den Dschungel wollen wir uns noch ein paar Personen anschauen, die wir aus der Weihnachtsgeschichte sonst kennen. Personen, die den Himmel geöffnet erlebt haben. Und da kommt zuerst eine Person, von der wir denken, ja, die hatte einen riesigen Glauben. Maria, die Mutter von Jesus. Und wir lesen gleich hier in Lukas 1 einen Abschnitt. Der Engel kam zu Maria und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Und der Engel muss ihr sagen, habe keine Angst, Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Auch hier begegnen wir nicht einer Maria mit einem ultra unerschütterlichen Glauben. Nein, sie war erschrocken, sie hatte Angst. Der Engel musste sie seelsorgerlich betreuen, sagen, hab keine Angst. Und gleichwohl konnte Gott in ihr genug Glaube sehen, um mit ihr Geschichte schreiben zu können. Gleichwohl konnte ihr sagen, ja, du wirst die Mutter von meinem Sohn sein. Und dann der funkelnde Diamant, der mitten aus dem erschrockenen und ängstlichen Glauben hervorfunkelt. Sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll geschehen, wie du es mir gesagt hast. Eine radikale Hingabe an Gott. Eine Hingabe, die in engster Beziehung mit Gott und für Gottes Auftrag leben will. Und der Himmel öffnet sich. Darf ich dich fragen heute Morgen, hast du schon mal dein Leben Gott ganz hingegeben? Hast du schon mal ihm gesagt, ich will dir ganz gehören, du kannst mit mir machen, was du willst? Vielleicht bist du da und sagst, ich glaube gar nicht. Ich bin gar nicht so weit, dass ich einen kleinen Glaube habe. Die Bibel sagt, der Glaube entsteht aus dem Hören des Wortes Gottes, aus dem Evangelium. Wenn wir erfahren, dass Jesus Christus in dieser Welt gekommen ist und an unserer Stelle die Schuld getragen hat, damit ich frei werden kann, damit ich mit diesem großen Gott reden kann. Und dann komme ich zu diesem Jesus, auch wenn ich noch nicht glaube und sage, ich will glauben, ich will das in Anspruch nehmen, auch für mich. Auch wenn ich vieles noch nicht verstehe, auch wenn alles noch fremd ist für mich. Aber ich mache das und ich bringe ihm meine Schuld und sage, bitte vergib mir, komm du in meinem Leben, du kannst mit mir machen, was du willst. Und dann entsteht Glaube in meinem Leben. Und dann habe ich Zugang zu diesem Vater im Himmel. Ich kann mit ihm reden. Ich darf erleben, wie er real ist, wie der Himmel sich über mich öffnet. Sag mal, hast du das schon mal erlebt in deinem Leben? Oder ist es immer noch so? Vielleicht hast du dich schon länger für ein Leben mit Gott entschieden, aber dein Leben ist vielleicht nicht mehr Gott ganz hingegeben. Wo gibt es Sachen vielleicht in deinem Leben, die gekommen sind, wo du merkst, ja, Jesus soll schon noch herrschen in meinem Leben, aber da gibt es Sachen, die ihn verdrängen wollen. Heute ist der Tag, ein Gnadentag, an dem Gott dich einlädt, dir, ihm zu sagen, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Komm heute und sag, ja, ich will auch so eine Person sein, ich will auch begeistert beten können. Was für einen Glauben braucht es, damit der Himmel sich über uns öffnet? Wir gehen weiter und wir sehen hier die Hirten. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Der Himmel öffnete sich. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Wieder auch die Hirten erschrecken, die fürchten sich. Ein kleiner Glaube. Die rechnen nicht unbedingt mit dem Übernatürlichen. Aber auch in dieser Geschichte ein Diamant, der funkelt. In Vers 15 heißt es, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Spannend, oder? Vieles verstehen sie nicht. Sie sind verunsichert, erschrocken. Aber sie sagen, hey, wir lassen uns darauf ein, wir machen einen weiteren Schritt, wir gehen mal schauen, wir wollen es ausprobieren. Vielleicht bist du da und denkst, ja, mit diesem Glauben ist alles so kompliziert und ich komme nicht richtig draus. Lass dich darauf ein, probiere es mal aus mit diesem Gott und mit Jesus Christus. Er will dich den weiteren Schritt führen und du wirst immer mehr verstehen. Wir sehen, einen solchen Glauben können auch wir haben. Es ist nicht zu viel verlangt. Wir merken, wir müssen nicht Superhelden sein im Gebet, um erhörlich beten zu können. Nein. Auch du kannst beten mit deinem Glauben. Gott kann auch deine Gebete erhören. Wir als Freie Evangelische Gemeinde Wiel, wir haben uns entschieden, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Weil wir gemerkt haben, die Kraft für den Gemeindebau liegt im Gebet. Und deshalb will ich dich einladen, triff auch du diesen Entscheid und steh auf und werde ein leidenschaftlicher Beter. Komm mit dazu. Gott verlangt uns nicht, von uns nicht zu viel. Du musst nicht einen größeren Glauben haben, um beten zu können. Gott nimmt deinen kleinen Glauben ganz ernst und er will ihn vermehren. Komm, mach dich auf, das Abenteuergebet wartet. Komm und sieh, was dadurch geschehen kann, wenn du zu einem Beter wirst. Schau, was passiert in deinem persönlichen Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in der Gemeinde, in unserem Land. Werde ein Mann, eine Frau des Gebets. Am Ende meines Lebens wünsche ich mir Folgendes, dass man über mich sagen kann, er war ein Freund Gottes. Ein Freund Gottes. Ein Mann, der beten konnte. Ein Mann, der aus dem Gebet die nötige Kraft holte für jeden Tag. Willst du das auch? Willst du auch ein Mann, eine Frau des Gebets sein? Wisst ihr was? Gott erhört solche Gebete besonders gerne. Weil das ist sein Herz, das ist seine Leidenschaft, dass wir eine brennende Beziehung zu ihm haben. Und wenn du merkst, hey, ich bin irgendwie lau geworden, so gleichgültig geworden, ich habe das Gebet in meinem Leben so vernachlässigt, heute ist der Tag, an dem Gott dein Herz wieder im Feuer setzen will, wo er ein neues Feuer schenken will. Komm zu ihm im Gebet und sag ihm, ich will ein Mann, eine Frau des Gebets werden. Hilf du mir. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns heute Morgen so sehr ermutigt und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du nicht zu viel von uns verlangst. Danke, dass du uns nicht überfordern willst. Danke, dass es dir um eine ganz persönliche Beziehung zu uns geht. Nicht um Leistungen, um Techniken, was wir alles besser machen sollten. Danke, siehst du unsere Herzen an. Und du siehst auch unsere Überforderungen, unsere Blockaden, dass wir manchmal so frustriert sind. Ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst, dass du uns neu eine Leidenschaft schenkst für dich, dass wir nicht anders können, als zu dir zu beten. Ich will ein Mann des Gebets sein. Und Herr, du siehst heute Morgen alle Menschen hier, die sagen, ich will das auch. Ich bitte dich von ganzem Herzen, erhör du diese Gebete. Mach aus uns betende Menschen, eine betende Gemeinde. Löse du eine Gebetsbewegung in unserer Mitte aus, sodass deine Kraft sichtbar wird in unserer Mitte. Dass Menschen von außen kommen und nur staunen können, wie du dich in unserer Mitte offenbarst. Herr Jesus, wir wollen dich noch mehr am Wirken sehen. Und vieles beginnt im gemeinsamen Gebet. So wie wir es in Apostelgeschichte gelesen haben. Und wir sehnen uns danach. Zünde du ein neues Feuer in unseren Herzen. Wir brauchen dich. Amen.